Ihr Lieben, ich möchte euch heute ein Geheimnis verraten, insbesondere euch, ihr lieben Frauen, und zwar das Geheimnis, wie ein Mann funktioniert. Täglich, wirklich täglich, also regelmäßig, sein Bett zu machen, das ist für einen Mann, für mich, für jeden Mann wahrscheinlich eine ganz schwere Aufgabe. Es erschöpft uns ganz einfach. Aber sagen wir mal, ein neues Haus zu bauen oder naja, vielleicht eine Gartenhütte oder ein Zelt, das geht, das kriegen wir hin. Sehr gut erklärt hat das mein Nachbar, der heißt Hornbach und der hat das hier auf diesem Bild. Ja, der ist ganz praktisch neben mir, da kann ich auch immer Gartenhütten bauen. Mach es zu deinem Projekt. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis hinter uns Männern. So wie dieser Mann sich fühlt, so fühlt sich ein Mann, wenn er ein Haus gebaut hat oder wenn er tapeziert hat zumindest. Na gut, seien wir ganz ehrlich, so fühlt sich auch ein Mann, wenn er sein Bett gemacht hat. Ja, das ist schon so. Das hat viele Ecken, das hat viele Kanten, das kriegt man nicht so hin, dass das, sagen wir mal, zweifelsfrei abgenommen wird. Zumindest ist das bei mir so. Aber beim Bett, da funktioniert das nicht mehr. Da kann man sich nicht mehr so fühlen. Die Gewissheit, dass man morgen, übermorgen, jeden einzelnen Tag in seinem Leben immer wieder genau das machen muss, das zerstört dieses einzigartige Gefühl der Einmaligkeit. Wenn die Sache nur ein einziges Mal stattfindet, dann hat man ein richtig tolles Ziel vor Augen. Dann kann man alles geben, dann kann man ranklotzen und danach die Bewunderung genießen. Das ist was ganz Einmaliges. Und ich glaube, wir Männer sind da ganz, ja, anfällig dafür, nenne ich das jetzt einfach mal. Aber die Lehre danach, die gehört auch dazu. Gestern Abend, nach der ersten Halbzeit und noch in der zweiten Halbzeit, da war ich so insgeheim so ein bisschen froh, dass ich da so ein Beispiel hatte für die Lehre danach. Aber dann hat mir Groß das in allerletzter Sekunde kaputt gemacht. Jetzt habe ich kein Beispiel für euch, aber trotzdem, ich glaube, ihr kennt das. Wer weiß, was noch kommt. Die Lehre danach, die kennt man wahrscheinlich aus seinem Leben. Und genau diese Lehre, die ist heute das Predigtthema. Und da schauen wir mal zurück auf ein 3000 Jahre altes Projekt. Und zwar ein Projekt vom Propheten Elia. Der war eine Situation, wo es unglaublich viel zu renovieren gab. Damals hat der König Ahab geherrscht. Er hatte die Phönizierin Isabel geheiratet und ihr zuliebe oder aus Überzeugung den Baalskult im Lande etabliert, parallel zu dem Glauben, den das Volk Israel an den Herrn hatte. Und sie haben die Priester Gottes verfolgt, getötet teilweise, einige sind geflohen. Das Volk war also wirklich in diesem Baalskult drin und abgefallen vom Herrn. Und dann hat der Herr Elia sagen lassen, dass jetzt eine Dürre kommen soll, eine dreijährige Dürre. Beziehungsweise dazu hat er nichts gesagt, sie hat 3 Jahre gedauert, in dem Moment, wo dieses Projekt dann anfing. Und irgendwann sagte Gott, jetzt ist es genug, jetzt geh zu Ahab, jetzt sag ihm, diese Dürre muss ein Ende haben. Es muss wieder Regen geben, das Volk hungert, das kann so nicht weitergehen. Dann ging Elia also zu Ahab und hat ihm gesagt, pass auf, Regen muss kommen, also deine Baalspriester, 450 Leute, bringen sie mal zusammen mit dem Volk, wir machen eine Volksversammlung auf dem Berg Karmel und dann sollt ihr doch einfach ein Opfer bringen. Und dann wird es wieder Regen geben. Einzige Randbedingung, die er gefordert hat, ist, sie durften das Opfer nicht selber anzünden. Baal selber musste das Opfer annehmen und Feuer schicken. Das war die einzige Bedingung, aber kein Problem. Da haben die natürlich dran geglaubt, dass das klappt. Und haben gesungen, haben getanzt, haben sich gegeißelt und was weiß ich, einen halben Tag lang. Und es passierte nichts. Es passierte einfach gar nichts. Dann war Elia an der Reihe und hat den Altar Israels, der zerstört worden ist, wieder aufgebaut, hat das Opfer zubereitet und hat zu Gott gebetet. Und das wollen wir jetzt lesen, was da passiert ist. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaak und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie da selbst. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss, trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und ehe man sich versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel, und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. So viel erstmal dazu. Das ist ein Projekt, oder? Zähl's mal auf. Eine Prophetie, eine Volksversammlung, ein Feuerwunder, ein Kampf, ein Regenwunder. Und dann, ganz am Ende, läuft er noch ein Halbmarathon nach Jezreel. So eindeutig wünschen wir uns das doch, oder? Den Auftrag Gottes, das Handeln Gottes und die Kraft. So eine Kraft, die hätten wir gerne. Elia, der bekam so einen Auftrag, so ein Projekt von Gott übergeben. Und er erfüllte ihn so richtig mit Herzblut und mit Eifer. Sein Glaube, der ist im Text ganz auf die Erreichung dieses Ziel fokussiert. Es ist nur auf das Handeln fokussiert, das Ziel zu erreichen, was Gott ihm gegeben hat. Und deswegen möchte ich diese Komponente des Glaubens, den Elia hat und den auch wir haben, Tatglaube nennen. Ich kann mir Elia sehr gut vorstellen, so als so ein Mann auf der Hornbach-Werbung, der richtig brennt, sein Projekt voranzutreiben und es zu Gottes Sache zu machen. Und was sehen wir? Er ist erfolgreich. Alle Handlungsstränge, die laufen perfekt zusammen. Ja, die Volksversammlung hilft ihm dann noch, die Baalspriester zu schlachten. Der Baalskult ist besiegt, ist am Ende. Alles ist wunderbar, oder? Vielleicht gibt es da doch Fragezeichen. Ein Fragezeichen, was ihr wahrscheinlich beim Lesen oder beim Hören des Textes wahrgenommen habt, ist das Töten der Baalspriester. Das ist jetzt etwas, was man heutzutage nicht vermitteln kann. Vielleicht war es auch damals schwierig, könnte ich mir vorstellen. Das geht einfach überhaupt nicht mit unserer Moral, mit unserem Weltbild, mit unserem Gottesbild zusammen. Ich möchte die Frage jetzt ungern beantworten in Richtung Schuld oder Unschuld. Das wäre, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Predigt. Vielleicht nur mal so viel dazu. Es gibt ein sogenanntes mosaisches Gesetz, was unter anderem den Passus hat: Nehmt das Böse aus eurer Mitte hinfort. Und das heißt konkret, Leute, die Versuchung führen zum Götzendienst, sollen des Todes bestraft werden. Das heißt, juristisch nach dem damaligen Recht ist Elia also im Recht, die Baalspriester zu töten. Aber die spannende Frage dann auch für uns ist, war es denn eigentlich auch der Auftrag Gottes? War es nur das Recht, was er auf seiner Seite hatte, oder hat er auch wirklich Gott dabei auf seiner Seite? Und der Text sagt dazu erstmal nichts. Man kann also durchaus die Meinung vertreten, die Tötung war die Kehrseite von diesem ganz extremen und tollen Tatglauben, den Elia gehabt hat. Dieser Rausch, für Gott zu entbrennen, für Gott eifrig zu sein, Gottes Sache zu seiner Sache zu machen, die hat eben auch die Kehrseite zu kippen in diesen Blutrausch und auf eigene Faust weiterzumachen, über das hinaus, was Gott von ihm will. Gerade bei so einem Tatglauben stellt sich dann die Frage, was ist denn eigentlich Gottes Wille und ab wann ist es menschliches Handeln? Lasst uns den Text einfach mal weiterlesen und schauen, was Gott dazu sagt. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er ging aber hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Wir sehen an dieser Stelle also nicht nur ein Fragezeichen, sondern wir sehen den kompletten Absturz Elias. Nach einem ganz strahlenden Wunder, nach etwas, was wir als einen Sieg interpretiert hätten, kommt der komplette Absturz. Elias Leben ist bedroht, der Baalskult ist überhaupt kein bisschen besiegt. Also wenn man die Texte noch weiterliest, was danach passiert, sieht man, es geht einfach munter weiter. Das war nur so ein kleiner Zwischenpunkt. Elia flieht vor Angst durch ganz Israel, in den Süden Israels, geht ganz allein in die Wüste und verfällt dort in eine Depression oder etwas, was wir heute ein Burnout nennen. Elia, der so existenziell glaubt und handelt, der glaubt und handelt so mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Jetzt ist alles sinnlos und verloren. Er hat keine Perspektive mehr. In dieser Krise sieht Elia nur noch sich selber, seine Sinnlosigkeit, seine Ohnmacht, seine Erfolglosigkeit. Wir können uns fragen, ist das ein Selbstmordversuch, was er da macht? Oder ist das einfach nur die Tatsache, dass er alles zurücklegen will in Gottes Hände? Ein Satz, der fällt uns besonders auf. Ich bin nicht besser als meine Väter. War es bei der ganzen Geschichte nur Elias Absicht, besser zu sein als seine Väter? Ging es um seinen Ruhm? Ging es um Gott dabei? Ist das Hochmut, was er da getan hat? Oder ist es pure Verzweiflung? Schauen wir vielleicht nochmal in den Text, um was es eigentlich geht, wenn man das alles zusammennimmt. Wenn man das alles zusammenpackt, was da steht, ist eigentlich ganz klar, es geht um Sünde. Es geht einfach um die Sünde des Volkes Israel. Es geht um die Sünde aller Menschen. Und Elia, der zerbricht an dieser Sünde. Er zerbricht an seiner Unfähigkeit, diese Sünde loszuwerden. Er hat erst dagegen gekämpft, mit dem Schwert, mit Gottes Kraft, mit dem Gesetz an seiner Seite. Und dann hat er die Sünde quasi mitgenommen, auf sich geladen, in die Wüste. So wie das damals üblich war, seit Aaron, ein Sündenbock. Man hat die Sünde genommen, so einen Sündenbock aufs Haupt gelegt und unter einem Ritual weg in die Wüste geschickt. Und die Sünde war weg. Scheinbar. Das kann nur schief gehen. Elia war ein begeisterter Prophet, ein begeisternder Prophet, wie wir in dieser Geschichte gelesen haben, wie das Volk ihm nachgefolgt ist. Theologisch wird er gesehen als ein Vorläufer von Jesus, so wie Johannes der Täufer auch ein Vorläufer von Jesus war. Wir finden so viele Gemeinsamkeiten zwischen ihm und Jesus. Das sind Muster, die sich immer wiederholen. Zum Beispiel Wundergeschichten gibt es um Elia, die Hingabe, mit der er herangegangen ist, die Wüstenzeit, die Gottesbegegnung, zu der wir gleich noch kommen, und ganz am Ende sogar noch eine Himmelfahrt Elias. Aber trotzdem war Elia ein ganz normaler Mensch mit allen Höhen und Tiefen und Sünden. So wie wir alle, so wie alle Menschen aus der Bibel ganz normale Sünder sind. Das heißt, er kann die Sünde gar nicht wegnehmen. Genauso wenig, wie die Sünde weggenommen werden kann durch das Kreuz. Die Sünde überwinden, das kann nur Jesus, der für die Sünde ans Kreuz gegangen ist. Für unsere Sünde. Und das ist der eine Aspekt dieses Bibeltextes. Was ist Gottes Auftrag und wo endet er? Wir haben Elia als einen Vorläufer von Jesus, der die Macht Gottes und die Not der Sünder aufgezeigt hat. Aber vollenden und wirklich eine Lösung bringen, kann darin dann nur Jesus am Kreuz. Es gibt aber einen zweiten Aspekt. Die Geschichte hört ja noch nicht auf. Die Predigt auch nicht, keine Angst. Der zweite Aspekt ist die Frage, wie Gott Elia wieder zu sich zieht und ihn heilt. Und damit wollen wir uns auch beschäftigen, nämlich unter der Annahme, dass das auch uns gilt, dass das nicht nur für Elia ist. Ich möchte an dieser Stelle eine Warnung geben an alle von euch, die jetzt, sagen wir mal, mit Depressionen und Burnout zu kämpfen haben. Es ist jetzt nicht meine Absicht, sozusagen die Medizin zu ersetzen, jetzt zu sagen, medizinische Depressionen, organische Depressionen, Psychotherapie, das brauchen wir alles gar nicht. Lest einfach mal Elia und dann ist das geklärt. Nein, das gibt der Text natürlich auch gar nicht her. Es geht jetzt um die Höhen und Tiefen des Glaubens, die natürlich so existenziell sein können, dass sie auch in Richtung Tod gehen können. Aber es geht nicht darum, die Medizin in Abrede zu stellen. Schauen wir mal, wie Gott heilt. Gott heilt in mehreren kleinen Schritten. Zuerst heilt er körperlich. Er schickt einen Engel zu Elia hin, um ihn zu versorgen in den ganz elementaren Bedürfnissen, die er hat. Wasser, Brot, Schlaf, das Innerliche zur Ruhe kommen. Dann hat Elia wieder Vertrauen und Kraft, kann Gott nachfolgen und gucken, was Gott zu ihm sagt. Ja, Karin hat uns schon sehr schön eingeführt in die Wüste und Bilder gemalt, wie sich Wüste anfühlt und wie, ja, was man in der Wüste so sehen und erleben kann. Ich denke, die Wüste ist nicht der schlechteste Ort für eine Krise. Wüsten sind ganz klar existenziell lebensbedrohlich. Sie sind karg, sie sind einsam. Eine Wüste ist ein Ort, wo man ohne Ausrüstung, ohne Unterstützung eigentlich nicht leben kann. Aber es ist auch ein Ort, um zur Ruhe zu kommen, um innerlich zu werden. Ein Ort, um Durst zu spüren, Durst nach Wasser, Durst nach Begegnung. Aber auch ein Ort, um leise Töne zu hören. Und deswegen denke ich, sind Wüsten typisch für Leute, mit denen Gott was vorhat. Da hat die Bibel jede Menge von aufgezählt. Da haben wir Mose, wir haben das ganze Volk Israel, wir haben Elia, wir haben Johannes den Täufer, wir haben Jesus. Die haben alle ihre Wüstenzeit, freiwillig, unfreiwillig. Jede Wüstenzeit ist ein bisschen anders, aber immer steckt dahinter eine elementare Gotteserfahrung. Ich denke, dass auch wir unsere Wüsten haben. Ich denke, das sind Zeiten der Krankheit, des Zweifels, des Glaubenszweifels, des Zweifels an uns, des Stillstandes, der Krise. Wahrscheinlich kennen wir alle das Gefühl, jahrelang umsonst etwas gemacht zu haben, nichts erreicht zu haben, scheinbar auf der Stelle zu treten, keine Perspektive zu haben, keine Berufung zu haben. Ich selber hatte auch mal eine Krise oder ein Problem, je nachdem, wie man das jetzt nennen will, und da war praktischerweise gleich eine Wüste zur Hand. Das war sehr gut, weil ich war unterwegs in Nevada und fuhr da mit dem Auto durch und naja, da war gerade eine Wüste. Und dann bin ich ausgestiegen, bin ein paar Schritte gegangen und zack, war ich in der Wüste. Und da habe ich sozusagen wirklich drei Minuten sozusagen aus dem normalen zivilisatorischen Alltag abtauchen können, eine ganz andere Welt. Ich konnte das nicht auskosten, aber ich habe gebetet, ich habe diese Ruhe, diese Stimmung wahrgenommen und konnte, ja, nach 5 Minuten Zeit, mehr hatte ich nicht, war der nächste Termin fällig, konnte nicht 40 Tage, 40 Nächte, aber wenigstens konnte ich dieses Gefühl auf mich wirken lassen. Ich kann das also selber gut verstehen, dass das ein Ort ist, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man etwas von Gott geschenkt bekommen kann. Ich denke, dass echter Glaube ohne Wüste nicht zu haben ist. Wenn es um etwas Großes geht, dann ist auch die Versuchung da, dann ist der Zweifel da, die Sinnkrise. Deswegen lassen wir uns von Gott einfach mal rausnehmen aus dem, was wir tun und in die Wüste zu gehen, wenn das dran ist. Aber dieses Rausnehmen aus dem Alltag, diese Ruhe, diese Versorgung, die wir hier in dem Text lesen, das ist nur der allererste Schritt. Ich habe schon gesagt, er kommt zu Kräften, Elia, und er schöpft wieder Kraft, er schöpft Vertrauen. Und dann muss es weitergehen, dann muss es einen zweiten Schritt geben, die Gottesbegegnung. Eine Gottesbegegnung, die Weichen stellt für einen Neubeginn. Und Gott führt Elia an eine Höhle, am Berg Horeb. Diese Höhle, kann man sagen, das steht zum einen für Zuflucht und Geborgenheit. Da ist Elia natürlich wesentlich geschützter als in der Wüste, wo wilde Tiere sind und die Sonne. Das ist ganz klar. Sie ist aber auch ein Symbol für eine Rückkehr. Diese Höhle, nein, nicht gerade diese Höhle, aber der Berg Horeb, das ist der Berg, wo Mose die 10 Gebote bekommen hat, wo der Glaube des Volkes Israel sich wirklich zum Herrn hin konkretisiert hat. Ein Ursprung, ein Zurück zum Ursprung auch des Glaubens von Elia. Und die Höhle steht für einen Rückzug aus der Welt ins Innere, in die Seele, in die Begegnung mit Gott, in die Gemeinschaft mit Gott. Zweimal spricht Gott Elia an. Was machst du hier? Es geht ihm jetzt an dieser Stelle nicht um Arbeitsaufträge oder um neue Projekte. Es geht jetzt hier erstmal um Elia als eine Person in seiner Beziehung zu Gott. So wie in der Seelsorge. Aber hier in einer Seelsorge direkt vor Gott. Und Elia kann jetzt sein Scheitern ganz direkt vor Gott bringen, statt auf ewig kreisend um seine Selbstzweifel, Selbstanschuldigung oder Fremdanschuldigung zu verharren. Deswegen lesen wir den Text Einmal weiter. Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Winde. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Ja, Elia antwortet Gott mit dem, was man der Bundeswehr Meldung nennen würde, würde ich mal sagen. Ja, also er fasst ziemlich kurz und präzise zusammen, was da eigentlich vorgefallen ist, was er fühlt, was passiert ist. Sehr knapp. Nur die Einschätzung, ich bin allein übrig geblieben, die könnte man getrost als so eine Art gefühlte Wahrheit betrachten, weil wenn wir den Text später noch weiterlesen würden, sehen wir aber mindestens noch 7000 andere Leute. Aber es drückt trotzdem aus, wie allein und verzweifelt Elia sich gefühlt hat. Und was jetzt hier folgt, ist eine ganz bekannte Bibelstelle. Und die Frage ist, wie interpretieren wir sie? Am besten aus der Perspektive von Elia, denn er war ja sozusagen der Protagonist hier neben Gott und ihm galt sie in erster Linie. Gott schickt jede Menge Erscheinungen, die typisch sind für die Glaubenswelt des Alten Testamentes und die typisch sind für Elia. Feuer, Sturm, Erdbeben. Elia hat das Feuerwunder am Karmel ja selber erlebt, aus eigener Anschauung. Er kannte die Geschichte von der Stiftshütte, über der immer das Feuer brannte oder nachts die Wolkensäule war. Umgekehrt natürlich. Aber hätten ihn diese wundersamen Gotteserscheinungen überzeugt? Wahrscheinlich nicht tiefgreifend, weil das Volk Israel, das es immer gesehen hat, ist trotzdem abgefallen, jedes Mal wieder, trotz aller dieser Gotteserscheinungen. Jetzt wage ich mich mal an so eine kleine These als Randbemerkung und denke mir, vielleicht hat sogar dieser Wunsch nach immer mehr Erscheinungen, nach immer mehr Wundern, nach immer konkreteren Bildnissen, die Menschen sogar erst zum Götzendienst getrieben, zumindest in der Kombination mit einer inneren Leere, die sie von Gott getrennt hat, haben sie dann das Mächtige, Starke bei den Götzen gesucht. Nur so eine These. Wie auch immer, Elia sieht in diesen Erscheinungen Gott nicht. Gott ist da einfach nicht. Was wären denn Feuer, Erdbeben und Sturm für uns? Sagen wir mal, wenn hier 800 Leute sitzen, wenn Massenbekehrungen in Heidelberg stattfinden, wenn wir gewählt werden, so es in so eine Wahl gibt, zur besten Freikirche Deutschlands, ist daraus die Anwesenheit Gottes, der Segen Gottes ableitbar? Oder ist Gott nicht auch dabei, wenn das alles so ein paar Nummern kleiner ist? Es gibt etwas Tiefgreifenderes als diese äußerlichen Wunder, und das ist die innere Begegnung mit Gott. Und genau die findet hier statt. Elia nimmt ein sanftes, stilles Sausen wahr, eine geheimnisvolle Leere. Und hier zeigt sich Gott. An der Stelle haben sich ganz, ganz viele Leute ausgetobt, wissenschaftlich, kreativ. Es gibt Übersetzungen. Man merkt an dieser Stelle wirklich, dass die Bibelübersetzungen total voneinander abweichen und versuchen, das, was da stattgefunden hat, in Worte zu fassen. Und das machen sie auf eine ganz tolle, kreative Art. Es gibt eine Übersetzung von Martin Buber, die sagt, ein verschwebendes Schweigen, um wirklich dieses Mystische, was da eigentlich stattfindet, auszudrücken. Oder es gibt von Mendelssohn das Oratorium Elias, der versucht, wirklich das musikalisch darzustellen, was denn da jetzt eigentlich stattgefunden hat. Fakt ist, es ist eine völlig unscheinbare Begegnung für uns als Leser. Aber die Beschreibung vom verhüllten Haupt, die zeigt, wie intensiv Elia die Gegenwart Gottes an dieser Stelle eigentlich wahrgenommen hat. Und das würde ich jetzt mal als eine Steigerung des Karmelwunders bezeichnen. Ein noch größer, ein noch mächtiger, das hätte überhaupt gar nichts gebracht. Das hätte den Verstand Elias und den Verstand des Volkes Israel von uns allen völlig überstiegen. Das hätte gar nicht mehr wirken können. Ich denke, Elia lernt und wir mit ihm, dass Gott nicht aus menschlicher Kraft groß gemacht werden muss, sondern Gott will Menschen, die mit ihm unterwegs sind, die auf ihn hören. Er ist der Herr und er kann sich offenbaren, wem er will und wie er will. Ich habe da mal so ein bisschen geblättert, weil ja, ich sagte schon, so viele Leute sind da so kreativ unterwegs gewesen. Ich habe da ein schönes Wort gefunden vom Theologen Karl Barth, der sagt, Gott ist der ganz andere. Gott ist nicht der, den wir ableiten können aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus den Mustern sozusagen, wie, na, selbst vom Aktienkurs klappt das ja nicht, es klappt bei sehr vielen Dingen nicht, aber bei manchen Sachen klappt es schon. Aber nein, Gott erst recht nicht. Gott können wir nicht aus dem, was wir denken, ableiten, sein Handeln vorhersagen oder mit ganz einfachen Sätzen beschreiben. Gott ist der ganz andere. Oder sagen wir es vereinfacht, Gottes Begegnung ist ein Geschenk. So, schauen wir jetzt mal mit 3000 Jahren Abstand auf diese Geschichte. Und dann können wir sagen, ein eifriger Prophet, der wollte das Heil Israels für Gott erkämpfen. Er scheiterte beim Götzendienst. Er sah keine Perspektive mehr. Aber dennoch hat er Erfolg. Als Teil eines viel, viel größeren Plans. Eines Plans zur Rettung der ganzen Menschheit. Nicht nur des Volkes Israel oder der Leute, die gerade damals um Elia rum waren. Es ging um einen Sieg über die Sünde, durch das Kreuz Christi, über die Begrenztheit des Gesetzes, die ist hier sichtbar geworden. Die Weichen werden in Richtung Jesus gestellt. Das hat Gott uns durch ihn, auch durch ihn, gezeigt. Und darum ist er zu Recht ein ganz großer Prophet, der auch weiter in der Bibel, im Neuen Testament vorkommt und seinen Platz hat. Aber Elia konnte sich das nicht erkämpfen. Er durfte nur ein Baustein darin sein. Gott drückt das jetzt in den letzten Sätzen durch ganz einfache, handfeste Anweisungen auf jetzt, ja, die gar nicht so philosophisch sind. Schlicht und ergreifend, salbe einfach mal zwei neue Könige, liest sich geschwind, ist aber am Ende eine Revolution. Ja, das Königshaus wird hinweggefegt. Da passiert und gärt einiges. Das ist eine Revolution, die er da eigentlich von ihm fordert und ihm aufträgt. Und er soll einen Nachfolger suchen, Elisa, der nach Elias Entrückung das Prophetenamt und die Werke Elias fortsetzt. Das sind sehr kurze Worte für ein ganz riesiges Projekt, was Gott mit uns allen vorhat. Apropos Projekt. Ich möchte nochmal auf den Tatglauben zurückkommen, der ja für solche Projekte ganz, ganz typisch ist. Das ist jetzt etwas, was wir für uns aus diesem Text mitnehmen können. Der Bibeltext zeigt uns nämlich einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar braucht der Tatglaube ein Gegenstück. Er braucht den inneren Glaube. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht. Genau, es ist ein Baum. Ein Baum mit Wurzeln. Und dann schreiben wir mal ganz, ganz einfach hin, der Stamm und die Baumkrone, das soll der Tatglaube sein. Und die Wurzeln, das ist mal der innere Glaube. Und jetzt schauen wir das Wetteifern, der Ehrgeiz, die Kehrseite dieses Tatglaubens. Wenn das misslingt, wenn so eine Tat nicht gelingt, dann wackelt der ganze Glaube, dann wackelt das ganze Ich. Wenn die Wurzeln, die da unten drunter, nicht stark genug sind, um das zu halten. Der innere, der kontinuierliche Glaube, der muss das Fundament sein, die Wurzel. Ich nenne mal ein Vorbild aus der Bibel. Es gibt da Simeon, gibt gar nicht so viele Bibelstellen dazu, aber so ein alter Mann, der geht einfach nur in den Tempel. Jeden Tag, viele Jahre lang, einfach um auf den Messias zu warten, zu schauen, ob er mittlerweile schon da ist. Der war nie da, aber irgendwann begegnet er Jesus als Kind und da erkennt er, das ist Gott, das ist Jesus. Das ist ein ganz tolles Beispiel, finde ich, für einen innerlichen Glauben. Für uns kann es heißen, regelmäßige Zeit mit Gott. So wie das Betten machen, auch Zeit mit Gott, mit der Bibel, mit dem Gebet. Das lässt den inneren Glauben wachsen. Aber trotzdem brauchen wir den Tatglauben natürlich auch. Nur die Wurzeln, die würden, naja gut, das würde nicht klappen. Ja. Die brauchen ja natürlich auch Photosynthese und so, Wasser und so. Ne, Wasser kriegen sie von unten, aber brauchen die Nährstoffe auch von oben. Das würde auch nichts bringen. Die könnten keine Frucht bringen. Wir würden sie ja gar nicht sehen. Die Früchte, die wachsen oben am Baum. Und so ist ein Glaube ohne Werke, ohne diese überschießende Begeisterung, die Elia gehabt hat, trotz all dem, was links und rechts davon vielleicht nicht so in Ordnung war, so ein Glaube, der das nicht hat, der ist tot. Aber wachsen können der Stamm und die Krone wieder nur, wenn genug Wurzeln da sind. Das seht also, wir brauchen beides. Vielleicht noch eine Gefahr, die dahinter steckt am Tatglauben. Ich habe schon gesagt, dieses Überschießende. Was macht man beim Baum, wenn er überschießt? Ich denke mal, wer von euch einen Garten hat, der ist da mit der Schere immer zu Gange, im Herbst, im Frühjahr oder wann auch immer man das am besten macht. Und so ist das auch mit dem Tatglaube, der neigt zu unkontrolliertem Wachstum. Das haben wir bei Elia gesehen. Wir sehen es bei Petrus beispielsweise, der Jesus mit dem Schwert verteidigen will, als Jesus gefangen genommen wird. Wir sehen das aber auch bei uns. Wir machen uns selbstständig. Impulsives menschliches Handeln ist irgendwie immer automatisch das, was folgt, wenn wir in Begeisterung verfallen und loslaufen. Oder übergeistliche Interpretation von Sachen, wo wir denken, Gott hat das genauso gemacht, gemeint. Hat er vielleicht auch mal, aber mittlerweile hat er seinen Plan in eine andere Richtung gelenkt. Oder er hat ihn nie da gehabt. Wir können es nicht genau sagen. Und da müssen wir Jesus erlauben, die Schere anzusetzen, das, was überschießt, was nicht in die richtige Richtung wächst, abzuschneiden und den Übereifer einzudämmen. Ihr kennt sicherlich alle das Spiel Monopoly, denke ich mal. Das gibt da so dieses gefürchtete Muster, zurück auf los. Alles, was man erreicht hat, was man sich aufgebaut hat, was man an Plänen gemacht hat, an Strategien seinen Wettbewerbern gegenüber, das ist weg. Es geht zurück zum Start. Zack, alles weg. Oder die Wüste in unserem Bild jetzt. Aber wenn wir bei der Wüste bleiben, bei diesem Heilungsmotiv sagen wir, ja, das ist so. Aber das, was uns belastet, das ist auch weg. Das nimmt Gott auch weg. Und so können Gottes Wege mit uns auch verlaufen. Ich bin Physiker und jetzt habe ich mal was mitgebracht aus meiner Welt. Physiker und Mann. Gucken wir uns mal das Bild hier an. Alles klar? Da geht es um eine Raumsonde aus Anfang der 70er Jahre. Diese Raumsonde, die wurde da gestartet und die hatte so das Ziel, mal so ein paar erstmal hochzufliegen und so in der Warteposition zu sein und dann mal so ein paar Kometen, den Halischen Komet und noch irgendeinen anderen anzugucken. 20 Jahre lang war die in Betrieb, hat diese beiden Kometen und andere Sachen besucht und auch die Sonne. Die ist jetzt nicht einfach hochgeflogen und so hier so in der Mitte sieht man, oder hier so rechts sieht man die Erde und da links die Sonne und hier sind irgendwo noch die Kometen, die ist dann nicht einfach hingeflogen, sondern wir sehen hier, die hat immer wieder Kreise gezogen um die Erde. Scheinbar sinnlos, immer wieder um dasselbe gekreist. Was hat sich denn da geändert? Warum macht man denn so einen Quatsch? Nun, die Sonde hat während dieser Zeit einfach die Kraft ihrer Triebwerke erfahren, ist dadurch immer schneller geworden und erst dadurch, dass sie das gemacht hat, hat sie am Ende genug Impuls gehabt, um die Umlaufbahn oder das Gravitationsfeld der Erde zu verlassen und einzuschwenken in die Laufbahn eines anderen Himmelskörpers, wie beispielsweise die Kometen. Das heißt, diese völlig sinnlose Art und Weise, wie man meinen möchte, die ist unbedingt notwendig, sonst würde der ganze Plan gar nicht funktionieren. Diese Vorbereitung ist unbedingt notwendig. Und genauso, denke ich, ist es mit Gottes Wegen. Ja, die sind kompliziert. Die können Wiederholungen haben, endlos viele Wiederholungen. Elia war übrigens ja auch mehrere Male in der Wüste und ich habe mich beim Lesen auch gefragt, Mensch, er war doch schon mal in der Wüste, hat er das denn vergessen, was beim ersten Mal da war? Da hätte er doch sagen können, Mensch, prima, endlich wieder in der Wüste. Hat er aber nicht gesagt. Manche Wendungen, die Gott mit uns vorhat, die verstehen wir einfach nicht. Klar, mit der Tötung der Baalspriester hätte geschichtlich gesehen alles in Ordnung sein können. Mensch, wenn die Isabel da klein beigegeben hätte, dann wäre alles paletti gewesen. Aber die Sünde wäre ja immer noch da gewesen. Das wäre nicht gelöst gewesen. Oder irgendetwas anders an dem Plan von Gott hätte an der Stelle gefehlt. Wir sehen also, die Aufträge von Gott, die können sich wandeln, die haben ihre eigenen Zeitpläne, die haben ihre eigene Erfolgsskala. Wir müssen einfach damit leben, dass sie nicht so sind, wie sie zu sein schienen. Und der innere Glaube, der kann uns helfen, das täglich, jeden Tag wieder neu zu betrachten, Stück für Stück und zu gucken, so das Feintuning zu machen, zu adjustieren, sind wir noch auf dem richtigen Weg mit Gott, ist das noch dran. Und dieser innere Glaube, der lehrt uns auch eine Gelassenheit. Wir sind nur ein Baustein da drin. Wir haben das ganz am Anfang vor der Predigt gesungen, das Lied von Paul Gerhardt, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das singen wir nachher nochmal, falls ihr euch nicht daran erinnern könnt, keine Angst. Also, wir sind keine Weltretter, sondern wir sind nur Bausteine in einem großen Plan Gottes. Wir sind aufgerufen, Sünde zu benennen. Wir sind aufgerufen, von der Vergebung Jesu zu erzählen, aber nicht Kämpfer aus eigener Kraft zu sein. Lassen wir uns also in die Wüste schicken, wenn der Tatglaube erschöpft ist, wenn der innere Glaube Stärkung und Gottesbegegnung braucht. Ich komme damit jetzt zum Ende, möchte den Ball zurückspielen zu euch. Ihr sollt natürlich auch die Gelegenheit haben, euch persönlich damit zu beschäftigen. Das könnt ihr natürlich machen nach der Predigt, in den ganzen Gesprächen, beim Kaffeetisch, draußen vor der Tür, wo auch immer. Aber es gibt auch Handouts wieder für die Hauskreise. Ich werde sie verteilen lassen über die Hauskreisleiter. Könnt ihr euch also, wenn ihr Lust habt, wenn ihr das mögt, gerne also mitnehmen, Hauskreis damit beschäftigen. Wer nicht im Hauskreis ist, der kann auch mich ansprechen. So ein paar Ausdrucke habe ich auch dabei. Könnt ihr also von mir dann auch haben. Der Rest kriegt es über die Hauskreisleiter. Also sprecht über eure Erfahrungen, die ihr macht an diesen Ecken. Tauscht euch aus dazu und gerne sprecht auch mich an. Ich bin natürlich auch ganz interessiert daran, was ihr an diesem Text, was ihr hinter diesen Fragen eigentlich so alles seht. Ich denke mal, ich habe da nur einen Bruchteil gesehen von dem, was man finden kann. Kommen wir also zum Schluss nochmal zurück zu Hornbach. Wir wollen und wir sollen Dinge zu unserem Projekt machen. Sei es jetzt die Gemeindeküche, die wir unten renoviert haben. Gut, die ist made by Obi, aber trotzdem ist sie natürlich ein Projekt, was so sein darf, wie es ist. Oder sei es der Allianzgottesdienst, wo wir Gottesdienst gefeiert haben mit anderen Christen, aber auch eine Hüpfburg betrieben haben. Das sind so Projekte. Natürlich dürfen die sein, aber wir wollen keine Bulimie-Projekte, nenne ich das mal, die so ständig pendeln zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt und tiefer Depression. Keine eigenmächtigen Projekte. Lasst uns also ganz kontinuierlich so die Schritte des inneren Glaubens gehen, gemeinsam mit Gott. Ich denke mal, das tägliche Betten machen, das ist eine gute Übung dazu, das zu tun, auch für uns Männer. Amen.